herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Abstract. Wir haben heute einen neuen Gast bei uns im Jahr 2024, die erste Folge. Die letzte Folge haben wir uns ja auch schon mit Landwirtschaft beschäftigt. Heute gehen wir wieder in ein ganz anderes Thema und zwar auch ein sehr abstraktes Thema wieder. Ich hoffe, wir kriegen das alles hin. Ich erinnere einmal an die Folge, wo wir über Philosophie gesprochen haben. Das war ja auch kein einfaches Thema, aber wir haben es doch, denke ich, irgendwie ganz gut hinbekommen. Und so wird es auch heute sein. Es geht um Völkerrecht. Das hat auch einen bestimmten Grund, warum wir uns Völkerrecht jetzt heute angucken. Heute ist der, wir nehmen heute auf, am 20. Februar und da ist es ja nicht weit bis zum Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine. Das ist sicherlich ein Anlass, warum man über Völkerrecht sprechen kann. Der viel wichtigere Anlass ist aber natürlich, dass Polina Kulisch, eine unserer Stipendiatinnen, Promotionsstipendiatinnen, nach Berlin gekommen ist und zwar zum Café Kiew und sie hat auch eine wahnsinnig spannende Arbeit, eine Promotionsarbeit im Völkerrecht. Erstmal hallo, liebe Polina, schön, dass du da bist. Du warst gestern beim Café Kiew, jetzt bist du gleich morgens früh, weil dein Zug geht dann auch gleich zurück nach Jena, aber jetzt bist du gleich morgens früh hier ins Studio gekommen. Vielen Dank dafür, genau.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, wohin das Gespräch uns führen wird.
Genau, also wir werden natürlich auch über die Ukraine reden und über das Café Kiew, aber das machen wir später. Als erstes geht es natürlich um deine Promotionsarbeit. Das ist ja auch unser Thema, Abstract. Also wir werden in aller Kürze, in möglichst einfachen Erklärungsversuchen, ein wahnsinnig schwieriges Dissertationsthema erklären und Ihnen und euch näher bringen. Wir fangen an mit unserer Übung, um ein bisschen locker zu werden. Ich gebe dir ein paar Sätze vor und du vervollständigst sie einfach.
Ja.
Am besten konzentrieren kann ich mich, wenn?
Wenn ich davor meditiert habe.
Wenn ich mir eine Person aussuchen könnte, um über meine Arbeit zu reden, also egal welche Person, kann eine berühmte Person sein, kann jemand sein, den du sonst nicht erreichen würdest, aber wenn du dir eine Person aussuchen könntest, wer wäre das?
Ja, das wäre vielleicht Lon Fuller. Das war ein Rechtsphilosoph. Er ist gestorben, dann klappt das nicht.
Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber du liest wahrscheinlich auch viele von seinen Werken oder hast auch vieles in deine Arbeit integriert.
Ja, das stimmt. Ja, das ist der Grund.
Das kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Promotion hat, dass man eben viele Quellen liest von Leuten und sich dann fragt, Mensch, wenn man den oder diese Person doch nochmal befragen könnte. Ja.
Genau.
Richtig. Eine letzte Frage. Dumme Fragen finde ich
super wichtig, insbesondere in der Wissenschaft. Ich sage mal, die Wissenschaftler sind oft angesehen wie die Personen, die Antworten haben, weil sie Wissen produzieren. Aber ein wesentlicher Teil des Lernens ist es, die Dummheit zu umarmen. Und es gibt dazu eigentlich einen wunderbaren Ansatz von Martin Schwarz. Er ist noch Professor für Zellbiologie, mittlerweile an Yale School of Medicine. Und er hat darüber geschrieben und auf eine wunderbare Weise erklärt, dass Wissenschaft bedeutet, sich einen Ort zu finden, an dem man dumpf vorkommt und auf einem Gebiet zu arbeiten, wo sogar die klügsten Köpfe in der Welt keine Antworten haben. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum das ein Forschungsproblem ist. Ja. Ansonsten, was machst du da? Ja, suchst dir was anderes.
Das beruhigt mich natürlich. Das heißt, ich kann jetzt keine blöden Fragen stellen.
Gibt's keine, ja.
Weil ich bin natürlich auch kein Jurist und bin im internationalen Völkerrecht kein Experte. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt über dein Thema sprechen können. Und was wir immer als allererstes machen, wir lesen einmal den Titel. Also Arbeitstitel ist es ja meistens. Aber ich weiß nicht, du bist ja auch schon relativ weit. Vielleicht ist das jetzt auch schon bald der fertige Titel. Ich lese einmal den Titel vor, er ist auf Englisch. Nature of Member States Compliance in International Organizations.
Ja, das ist das Thema, das ist mein Baby.
Vielleicht übersetzen wir als erstes mal den Titel. Wie würdest du ihn übersetzen auf Deutsch?
Vielleicht das wäre dann Art und Weise der mitgliedstaatlichen Einhaltung der Rechtssätze internationaler Organisationen.
Genau, die Einhaltung der Rechte, die eine internationale Organisation eben vorgibt. Wie können das die Mitgliedstaaten einhalten? Okay, ja. Das ist der einfache Titel. Klingt eigentlich erstmal
ganz einfach.
Ganz einfach,
oh,
oder?
Ich freue mich. Ja, ich weiß nicht, wie das für andere.
Aber jetzt erklär uns doch in einem Satz, und das ist ja immer die Aufgabe, die unsere Stipendiaten am allerliebsten mögen oder auch nicht, in einen oder zwei Sätzen erklären, was du machst in deiner Arbeit, um was es geht.
Ich untersuche, ob die Rechtstheorie erklären kann, warum einige internationale Organisationen eine höhere Einhaltung ihre Rechtssätze durch Mitgliedstaaten erfahren als andere.
Okay.
Ich hoffe, das klingt
sehr spannend.
Noch einfacher.
Ja, klingt gut. Das ist sehr spannend. Jetzt stelle ich mir die Frage vor allem, es gibt ja wahnsinnig viele internationale Organisationen auf der gesamten Welt. Es gibt die Vereinten Nationen, es gibt die Europäische Union, es gibt ja noch ganz andere. Also du wirst dir ja wahrscheinlich nicht alle angucken können, sondern du fokussierst dich wahrscheinlich auf einzelne Länder. Oder fangen wir einfach mal an, wie gehst du vor? Was ist deine Methodik?
Ich habe für mich ein paar Fallstudien gewählt und die sind die Vereinten Nationen, die Europäische Union und ich sage mal die sogenannte Copycats der EU, die sind die European Economic Area and the Eurasian Economic Union.
Genau, also den europäischen Wirtschaftsraum und die Eurasische Wirtschaftsunion. Das sind ja zwei manchmal nicht sehr ganz bekannte, aber trotzdem auch große Zusammenschlüsse.
Ja, sie existieren.
Genau. Und du hast dir jetzt Fallstudien rausgesucht. Also wie gehst du vor?
Ich weiß, dass für Menschen bei meinem Thema normalerweise daran denken, welche Umstände in einem bestimmten Land dazu führen, dass es internationale Normen befolgt oder nicht, wie zum Beispiel politische Entwicklungen im Land. Aber ich betrachte es tatsächlich aus der Perspektive der Organisation und ihres Rechtssystems, nämlich wie ist der Gesetzgebungsprozess im Verhältnis zu Kriterien der Rechtstheorie organisiert und welche Compliance-Mechanismen gibt es da?
Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, du guckst dir an, wie machen internationale Organisationen ihre Gesetzgebung, damit auch die Mitgliedstaaten, vielleicht auch die potenziellen Mitgliedstaaten, sich daran auch anpassen können.
Genau.
Warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil in einer Welt, die immer mehr zusammenwächst, müssen Länder internationale Regeln befolgen, um Probleme zu lösen, die über Ländergrenzen hinweg bestehen. Und die Untersuchung der Einhalten hilft dabei, diese Dynamik der internationalen Zusammenarbeit zu begreifen und die Mechanismen zu verstehen, die sicherstellen, dass die Staaten internationale Normen einhalten.
Ja, weil es gibt ja viele internationale Organisationen, das haben wir ja schon festgestellt. Und es gibt natürlich auch viele Länder, die in verschiedenen internationalen Organisationen Mitglied sind. Und da hattest du mir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass das natürlich auch eine Rolle spielt. Ist das richtig?
Oh ja, das ist sehr spannend, weil da ein interessantes Problem tritt auf, wenn Länder Mitglied in mehreren Organisationen sind und das Befolgen der Regeln einer Organisation dazu führt, dass sie die Regeln einer anderen Organisation brechen müssen. Und die EU bietet eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie solche Konflikte mit anderen Rechtssystemen behandelt sind. Und wir können gern über diese Lehrbücher Buchs Beispiel.
Also du hast ein Beispiel für uns mitgebracht, damit es ein bisschen konkreter wird. Ja, erklär uns das Beispiel. Vorhin hattest du gesagt, es geht um den Fall Kadi, richtig?
Ja, das stimmt. Und ich dachte, das ist immer noch spannend, obwohl dieses Fall kommt aus 2008 und ein bisschen später mit allen Entwicklungen, weil dieses Fall auch Sanktionen betrifft. Und was da passiert ist, nach dem Ereignissen 9/11 verhängten die Vereinten Nationen Sanktionen wie Vermögenssperren, Reiseverbote auch gegen Einzelpersonen und die Europäische Union umsetzte die. Und eine dieser Personen war Herr Kadi und er klagte erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof, weil er fand, dass die Art und Weise, in welche diese Sanktionen angewendet wurden, seine Rechte.
Mhm. Seine Menschenrechte im Prinzip.
Genau, fundamentale Rechte wie Recht auf ein faires Verfahren verletzt haben.
Mhm. Also wir haben ein Beispiel, dass in der UN Sanktionen verhängt worden sind und Herr Kadi dann aber vor dem Europäischen Gerichtshof eben auch dagegen klagen konnte, was ja eigentlich zwei unterschiedliche internationale Organisationen sind und ja, wo man jetzt eben danach dann wahrscheinlich ausbalancieren musste, wie man eben das Recht, das UN-Recht gleichzeitig im europäischen Recht eben ausbalanciert und eben dann auch möglich macht.
Genau, genau. Und dann haben wir diverse Ansätze von diversen Organisationen, wie man mit diesen Konflikten umgeht. Laut der Charter, der UN-Charter der Vereinten Nationen, wenn solche Konflikte entstanden sind, sollte dann die Regeln der Vereinten Nationen Vorrang haben. Mhm. Aber aus der Perspektive von Europäischem Gerichtshof ist es ein bisschen nuanced, sage ich mal. Und dann, ich habe schon erwähnt, diese Klage von Herrn Kadi war erfolgreich, mhm, weil der Gerichtshof hat gesagt, dass für die EU, das ist fundamental, solche Menschenrechte sind fundamental. Mhm. Und dann kann man kann nicht einfach
man kann das nicht einfach ignorieren, ne?
Ja, ja,
genau.
Ja.
Oh, also das ist ja super spannend. Wir haben gerade über die Methodik gesprochen.
Ja.
Wie hast du deine Arbeit aufgebaut? Ich habe in deinem Abstract gelesen, im ersten Kapitel gehst du ganz, ganz breit an das Thema ran. Du hast geschrieben, das habe ich gelesen in deinem Abstract, What makes law being law? And how to generate compliance. Also da gehst du ganz breit an das Thema ran.
Ja, das ist breit, weil das Rechtstheorie betrifft. Das ist was wirklich Fundamentales im Recht. Was ist Recht? Was ist gutes Recht? Wie kann man Recht schreiben, dass ein Compliance Pool darauf besteht, dass Mitgliedstaaten dann das folgen können, das verstehen, dass das klar ist, dass das konsistent ist und so weiter. Und das ist ja mein Basis. Und meine Hypothese ist, dass die EU ein spezieller Fall ist, weil diese Organisation Kriterien der Rechtstheorie auf höherem Niveau umsetzt.
Jetzt lass uns das nochmal ganz praktisch überlegen. Ja, du hast tatsächlich ja auch schon Praktikum gemacht, also ganz praktisch Erfahrungen gesammelt und zwar in der Europäischen Kommission. Dort warst du 5 Monate als Praktikantin und hast dort Einblicke bekommen. Würdest du jetzt sagen, dass die EU gut darin ist, das Recht so zu schreiben, dass Mitgliedstaaten das gut und einfach auch umsetzen können?
Es war für mich eigentlich eine große Bedeutung, diesen praktischen Einblick in die Arbeit Europäischer Kommission zu bekommen, im Herzen Durchsetzungsprozesses arbeiten zu dürfen. Und bemerkt habe, dass in alle Kommunikationen zwischen der Kommission und Mitgliedstaaten und so weiter.
Also alle Veröffentlichungen wie Webseiten, Publikationen.
Genau. Ja. Dieselbe Logik der Rechtstheorie, die ich kenne, schon im Hintergrund ist. Also man merkt das, wenn man weiß, dass das ist, worüber wir sprechen, dann man merkt das. Aha, ja. Sie haben darüber gedacht.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Das heißt, dass die Rechtstheorie auf jeden Fall eine große Rolle auch in der Kommission spielt.
Ja, vielleicht nicht so explizit. Ich habe nicht mit jemand über Rechtstheorien in meiner täglichen Arbeit gesprochen. Vielleicht sollte ich dann. Aber die Theorien, die ich kenne, sind schon da.
Okay, sehr gut. Also der EU funktioniert das schon und jetzt vergleichst du dann natürlich auch nochmal die EU mit anderen internationalen Organisationen. Sind dir da Unterschiede aufgefallen?
Ja. Das ist eigentlich sehr spannend, wenn man das mit dieser EU-Copycats vergleicht, weil wenn man guckt sich nur die Dokumenten an, die Founding Treaties, das sieht wirklich ähnlich zu die EU, wie die Organe sind, welche Funktionen sie haben und so weiter. Aber dann in Realität funktionieren sie anders und dieses Compliance-Niveau ist auch anders. Und das liegt daran auch, wie die Mitgliedstaaten die Verbindung zueinander sehen.
Wie bist du eigentlich auf dein Thema gekommen?
Das ist eigentlich nicht mein erstes Thema. Nach einem halben Jahr intensiver Recherche zu einem Thema wechselte ich zu einem anderen, nicht im ganz anderen Bereich, sondern zu einem anderen Fokus.
Was war ursprünglich dein Thema?
Ja, das Thema war die konzentrische Kreise der europäischen Integration. Interaktion mit dem Völkerrecht.
Nochmal spezifischer auf die EU-Integration. Aber davon bist du dann abgekommen, deswegen vertiefen wir das hier jetzt gar nicht weiter, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Aber du bist davon abgekommen. Warum hast du ein neues Thema gefunden?
Genau. Also während der Forschung zum ersten Thema kam ja der Gedanke, dass die traditionelle Debatte, ob die EU eine internationale Organisation ist, die von Völkerrecht entstanden ist oder eine spezifische sui generis Schöpfung, eigentlich ganz...
Sui generis ist ein spezieller Fall sozusagen.
Genau, ja, die EU sagt immer sowas, dass wir sind sui generis und es gibt dieses Begriff viel im akademischen Welt, dass EU was, how do you say, like undescribable.
Etwas Unbeschreibbares.
Genau.
Etwas nicht Vergleichbares mit, noch vorher nicht da gewesen ist.
Ja, also dieses Begriff sui generis, das ist was die EU und auch Akademiker benutzen. Und
das war dir zu einfach sozusagen.
Ja, und mir kam der Gedanke, dass das ganz anders angekommen werden kann. Und dann habe ich diese Idee mit meinem Großvater und auch KAS-Referent besprochen. Und beide waren der Ansicht, dass das neue Thema origineller ist. Und es kann mehr zu Akademie, zu...
Zum akademischen,
ja,
zur Wissenschaft.
Genau, das hat ein größeres Potenzial, zur Wissenschaft beizutragen und daher entschied mich für den Wechsel.
Sehr gut, ja. Wir sind sehr gespannt auf das Thema. Die Arbeit ist jetzt gerade in den letzten Zügen, das heißt, sie wird auch bestimmt irgendwann bald veröffentlicht. Wie immer werden wir sobald eines der Themen, die wir hier behandeln, auch veröffentlicht werden, natürlich darauf hinweisen. Da sind wir schon sehr gespannt. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Du bist Ukrainerin.
Ja.
Und du bist ja, das hatte ich vorhin schon erwähnt, jetzt gekommen fürs Café Kiew. Und wenn wir uns die Ukraine, Café Kiew angucken, dann ist ja auch hier die große, große Frage oder die große Hoffnung für viele Ukrainerinnen und Ukrainer eben auch Teil der Europäischen Union zu werden.
Mhm.
Auch hier spielt es ja eine Rolle, wie ein Mitgliedstaat die Rechte anwenden kann. Wie siehst du diesen Weg, gerade mit deinem Hintergrund, dass du eben auch sagen kannst, das Recht muss so und so gestaltet werden, damit eben auch Mitgliedstaaten Mitglieder werden und Mitglieder sein können. Wo siehst du die Ukraine auf diesem Weg?
Ich kann das als Juristin einordnen. wir sind derzeit im Bereich Beitrittsverhandlungen. Und dazu muss erwähnt sein, dass die Ukraine nicht von dem Tabula Rasa Zustand arbeitet, weil bevor wir schon die Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine hatten.
Mhm.
Und nach Schätzungen aus der ukrainischen Seite sind ca. 37% EU-Rechtsakte schon angenommen.
Mhm.
Also das ist schon was.
Also die Ukraine ist schon auf einem guten Weg. Ich glaube, das haben wir auch alle gestern beim Café Kiew immer wieder gehört. Jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Was wünschst du dir als Ukrainerin, nachdem du auch die vielen Gespräche mit diesen vielen, vielen Ukrainerinnen und Ukrainern und auch mit Deutschen, mit Konstipendiatinnen und Stipendiaten, auch mit Politikern verfolgt hast und selber geführt hast gestern mhm. beim Café Kiew, was würdest du dir persönlich für die Ukraine in den nächsten Jahren wünschen? Vielleicht auch im Kontext eines möglichen Mitgliedsbeitrittsverhandlungen.
Mhm. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir als ein Mensch eine ungebrochene Solidarität, die sich nicht mit der Erschöpfung durch den Krieg auflöst und nicht an die russische Propaganda in Europa verliert.
So einfach.
So, ja, aber das wie mein Thema, wie mein Promotionsthema, irgendwie sehr abstrakt, aber sehr fundamental.
Ja, genau. Ja, das ist unser Podcast, Abstract, ja. Wir versuchen hier möglichst einfach die fundamentalen Themen zu besprechen. Ja, weitere Literatur verlinken wir wie immer hier in den Shownotes. Und eine letzte Frage, die ich gerne auch den Stipendiatinnen und Stipendiaten stelle, die hier sind, weil wir ja so wahnsinnig viele spannende Promotionsthemen haben, die ich manchmal selber gar nicht alle überblicken kann. Was ist denn für dich ein Thema gewesen, wo du gedacht hast, Mensch, das ist ja spannend?
Ja, es gibt wirklich viel. Es gibt ein Thema von Sebastian Hund. Er war auch in Jena.
Okay.
Und das Thema war im Bereich Geschichtswissenschaft zur Figur Otto von Manteuffel. Was ich spannend fand, ist, wie er, Sebastian, mit diesem Thema arbeitet. Er hat sogar eine Instagram-Page für diese Person veröffentlicht und viele Witze darüber gemacht.
Okay.
Also das war einfach spannend.
Sehr gut, ja, auch das werden wir hier verlinken. Und wir sehen, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Themen, aber auch Herangehensweisen. Du hast dich jetzt für eine Methodik mit Fallbeispielen entschieden. Auch da sind wir sehr gespannt. Wenn es dann veröffentlicht wird, werden wir euch und Ihnen hier eine Information geben. Vielen Dank, liebe Polina, dass du da warst und viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit.
Ja, fingers crossed. Vielen Dank, Markus.
Gerne, Dankeschön.